Ja, wie verrückt dürfen Gottes Wege für dich sein? Wir hören auf drei Sätze aus dem Johannesevangelium, Kapitel 5, Vers 17, 19 und 20. Da sagt Jesus: Mein Vater wirkt und ich wirke auch. Vers 19, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Vers 20, denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Ich bete noch mal kurz mit uns. Jesus, der du bist alleine, Haupt und König der Gemeinde, segne mich, dein armes Glied. Wolltest mir neuen Einfluss geben, deines Geistes dir zu leben. Stärke mich durch deine Güte. Amen. Mein Vortrag beginnt mit dem Bericht eines Besuches bei Flüchtlingen im letzten Monat. Dann hören wir noch einmal auf die Verse aus dem Johannesevangelium zur Vertiefung. Und dann weiter eine Auslegung durch Beispiele aus meinem Leben, Dienst in Afrika, im Heimatteam einer Mission, die in Asien arbeitet und auf unserem Weg nach Brandenburg. Letztes Jahr las ich immer wieder in der Bibel und hörte in Predigten, dass unser Gott ein Gott ist, der Flüchtlinge mag. Und dann irgendwann spürte ich, jetzt ist's auf dem Weg für dich, da dich auf den Weg zu machen. Hab dann erkundigt, wo in unserem Dorf, in unserer Stadt gibt's eigentlich Flüchtlinge. Das war der schwerste Akt für mich. Und dann ging ich betend los. Wie wird es? Komme ich da überhaupt rein? Ich fand das Haus und die Tür war offen. Ah, super! Gott hat mir schon die Tür geöffnet. Der erste Schritt ist getan. Dann ging es da die Treppe hoch. Ich schrei Hallo, sehe niemand. Dann höre ich irgendwelche Geräusche, gehe zu der Tür, klopfe an. Und dann sind da zwei junge Männer, stellt sich später heraus, aus Pakistan. Die waren da gerade beim Backen von so einem pfannkuchenartigen Gericht. Und ich habe kurz mit ihnen geredet, habe mich vorgestellt, sagte, ich wollte mal euch besuchen. Und die haben mich spontan zum Essen eingeladen. Und ich freute mich und sagte, wow, jetzt werde ich schon zum Essen eingeladen. Hier ist Gott am Wirken. Und konnte mich dann auf das Gespräch mit denen einlassen und es war richtig schön. Ich kam mit ihnen nicht ins Gespräch über Jesus oder über den Glauben oder über die Bibel und es hat sich auch niemand bekehrt. Aber ich wusste, jetzt hat Gott mir hier die Tür geöffnet. Er ist am Wirken und das ist super und hat mich riesig gefreut. Nicht immer konnte ich meinen Dienst so entspannt sehen in den vergangenen Jahren. Hören wir noch einmal, wie der Dienst oder wie Jesus seinen Dienst sah. Johannes 5, 17, 19, 20. Jesus sagt, mein Vater wirkt. Und ich wirke auch. Und er sagt, ich kann aus mir raus gar nichts tun, sondern ich schaue, wo der Vater am Werk ist. Und dort klinke ich mich ein. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Das heißt, noch einmal, während seiner Erdenzeit ging Jesus durch die Lande und schaute, wo ist Gott am Werk? Und wenn er es gemerkt hat, dann hat er sich dort eingebracht. Und er stand während dieser ganzen Zeit in einer Liebesbeziehung zu seinem himmlischen Vater. Er hatte auf ihn gehört und hat mit ihm geredet. Und so wurden Gottes Werke auf dieser Erde getan. Lukas 6, 12 bis 13. Jesus ging auf einen Berg, um zu beten. Er blieb die ganze Nacht im Gespräch mit Gott. In dieser Nacht erkannte er, in welchen Menschen Gott am Werk war, welche er haben wollte. Vers 13, Und als es Tag wurde, rief Jesus seine Jünger zu sich und erwählte 12 von ihnen. Und mit diesen 12 beziehungsweise 11 davon schrieb Gott dann Weltgeschichte. Wir kennen 2000 Jahre später noch ihre Namen und das, wie die Art und Weise, wie Gott sie gebraucht hat. Noch einmal, Gott wirkt, er verbindet sich in einer Liebesbeziehung zu Menschen, die sich von ihm lieben lassen und die ihn lieben. Und mit diesen Menschen, diese Verbündete, vollbringen seine Werke. Dieser Grundsatz zieht sich durch die ganze Bibel. Zum Beispiel 2. Mose 2, Mose, da heißt es: Gott hörte das Wehklagen seines Volkes und nahm sich ihrer an. Da war Gott schon am Handeln und keiner hat was gemerkt. Und dann suchte Gott nach irgendjemand, der sich mit ihm verbündete. Und er fand diesen Mose, der in Beziehung zu ihm stand. Und durch diesen Mose tat er seine Werke. Ich möchte im Folgenden diesen göttlichen Grundsatz, nach dem Jesus lebte, der sich durch die Bibel zieht, mit positiven und negativen Erlebnissen aus meinem Leben versuchen zu verdeutlichen und dabei immer wieder auf diesen Jesus hinweisen. Das ist der, der damals an Weihnachten zu uns kam, der am Kreuz von Golgatha zur Vergebung unserer Sünde starb, 3 Tage später leibhaftig auferstand, an Pfingsten die Gemeinde gründete, wiederkommen wird zum jüngsten Gericht und heute lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das sind nicht unumstrittene Sätze in der heutigen Theologie. Ich stehe dazu. Und berichte zuerst, wie es dazu kam, dass ich heute vor Ihnen, vor euch stehe. Ich mag 10 Jahre alt gewesen sein, da bekam unsere Jungschar Besuch von einem Missionar. Falls Jungscharleiter unter uns sind oder hier zuhören oder Kindergottesdienstverantwortliche, ladet Missionare ein. Das ist eine super Möglichkeit und hat ungeahnte Folgen manchmal. Ich war von dem Missionsbericht richtig begeistert und am Ende fragte der Missionar: Und wer von euch möchte jetzt Missionar werden? Und ich habe mich gemeldet. War dann etwas überrascht, dass ich der Einzige war. Dachte, da müsste doch jetzt jeder sich melden. Und das Verrückte, Jesus hat mich immer wieder an diesen Moment während meiner Jungscharzeit erinnert. Und ich merkte, da fing Gottes Missionsgeschichte, natürlich schon viel früher, aber da wurde er aktiv in meinem Leben. Anschließend, erste Berufsausbildung, da dachte ich, wenn man Missionar werden will, da braucht man einen technischen Beruf. Und das war so meine erste Entscheidung, ich möchte einen technischen Beruf, dass ich später mal Missionar werden kann. Dann gab es zu meiner Zeit noch Zivildienst, Bundeswehr. Ich dachte, ich gehe zur Bundeswehr, da werde ich sportlich fit, denn in der Mission muss man ja sportlich fit sein. Und dann gehe ich zu den Sanitätern und lerne auch so Blut abnehmen und Spritzen geben und sicher auch hilfreich, wenn man den Unterschied kennt zwischen Schulter und Schienbein und so. Und das war da meine Motivation. Meine erste Arbeitsstelle als Techniker suchte ich mir in London. Ich hatte tatsächlich Englischunterricht in der Schule, aber ich war der Schlechteste. Und ich dachte, wie passt es zusammen, dass Jesus mich in der Mission gebrauchen will und ich bin nicht fähig, richtig Englisch zu sprechen. Aber dachte ich, wenn ich mir eine Arbeitsstelle in London suche, da reden sie ja alle Englisch, da werde ich es doch irgendwann mal auch kapieren. Und so ist es dann auch tatsächlich passiert. Dann kam die Frage der theologischen Ausbildung. Und dann wurde es nochmal konkret, wo ich mir überlegte, war das jetzt so ein Kindertraum? War halt begeistert, habe die Hand gehoben. Oder möchte Jesus jetzt wirklich, dass ich Schritte Richtung Weltmission unternehme, dass ich kündige, dass ich mich auf diesen Weg mache. Ich habe damals das gemacht, was ich allen empfehle, ich habe mir Bibelschulen und theologische Ausbildungsstätten angeschaut. Draußen hier an der Jumiko gibt es die große Ausstellung. Die Schulen, die dort ausstellen, die kann ich euch alle empfehlen. Ich ging hin, habe mit den Dozenten geredet, die erklären einem die Theorie, mit den Studenten geredet, die sagen dann, wie es in der Praxis läuft. Und da war für mich damals klar, also wenn ich je auf eine Bibelschule gehe, dann gehe ich nach Krishna in der Schweiz, das wurde mir so klar. Aber immer noch die Frage, ist das jetzt Gottes Wille oder ist Einbildung? Und das hat mich bewegt. Und in dieser Zeit hatten wir als Jugendkreis schon, damals gab es auch Flüchtlinge aus Eritrea, hatten die begleitet. Ich war wieder mal eingeladen zu einem guten Essen. Das ist das immer das Coole, wenn man zu Flüchtlingen geht, da gibt es gutes Essen. Wer von euch war schon mal bei Flüchtlingen im letzten Jahr? Oh, das sind ja 28,9%, super, schön, macht es weiter. Und ihr anderen möchte ich euch dazu ermutigen. Damals kam ich mit einem Muslim in ein Glaubensgespräch. Und das war richtig cool. Und am Ende dieses Gesprächs sagt der Muslim zu mir, Hans-Martin, das war jetzt richtig schön, mit dir zu reden. Ich finde, du solltest Pfarrer werden. Ich überlege mir, ob ich eine theologische Ausbildung machen soll. Und dann sagt Gott mir durch einen Muslim, ich soll den Weg gehen. Wer ist das Thema? Wie verrückt dürfen Gottes Wege für dich sein? Und das ist besonders im Rückblick verrückt. Und es war für mich den Anlass zu sagen, naja, ich will es wenigstens wagen und diesen Schritt gehen. Wenn mir schon Muslime sagen, dass ich Theologe werden soll, dann muss da was dran sein. 4 Jahre theologische Ausbildung taten mir extrem gut. Die folgenden 3 Jahre in der Gemeindearbeit waren eine große Ermutigung für mich, vor allem das letzte dann gemeinsam mit meiner Frau. Und nach Gottes Reden bewarben wir uns bei CFI. Das ist die Organisation, die Jumiko jedes Jahr so toll vorbereitet. Wir haben ja auch von Hillers schon von ihrem Bericht gehört aus Uganda. Irgendwann kam da ein Brief, damals gab es noch keine E-Mails, und da stand dann, ihr seid vorgesehen für einen Dienst im Osten der Zentralafrikanischen Republik. Ich sage, hä? Ich glaube, da war ich krank in Erdkunde, als das in diese Region da dran war. Damals gab es auch noch kein Internet, hatte da so ein Lexikon, Z, Zentralafrikanische Republik. Ich sehe mich noch stehen, Handelssprache, Französisch. Nee. Ich konnte mir manches vorstellen, aber ich wusste, Gottes Gnade hört bei Französisch auf. Das mit den nasalen Lauten und dem Singsang, nee. Aber da habe ich auch erlebt, wenn Gott hinter einem steht, Da passieren die verrücktesten Dinge. Und wir gingen dann nach Paris, um da Französisch zu lernen. Und ich war nicht mal das Schlechteste. Und da wurde unser erstes Kind geboren. Und dann während der theologischen Ausbildung, da habe ich noch Griechisch und Hebräisch gelernt und habe das Examen sogar noch mit gut bestanden durch ein Riesenwunder Gottes. Wenn er am Wirken ist, da passieren Dinge, die wir uns nie und nimmer hätten vorstellen können. Und in Afrika lernten wir noch sogar die Landessprache Sango. Gott hat uns gebraucht in kurzer Zeit zum Segen für die Menschen dort. Und ich habe gelernt, noch einmal, nicht wir müssen etwas für Gott tun, sondern er ist am Werk. Er handelt. Und Menschen, mit denen er sich verbündet hat, denen zeigt er in dieser Liebesbeziehung, was er tun will. Und unsere Aufgabe ist es nur, dass wir uns da dann einbringen. Ich hatte die Grundsätze während dieser Zeit teilweise, ich hatte sie erlebt, aber ich hatte sie, glaube ich, noch nicht so ganz verstanden. Im zentralafrikanischen Urlaub wurde, nicht Urlaub, sondern Urwald, wurde meine Frau dann schwer krank. An einem kalten Januartag kamen wir drüben am Flughafen als geschlagene Leute zurück, spürend, dass wir nie wieder ausreisen können, landeten wir drüben mit 2 Koffern, 3 Plastiktüten und unserer 2-jährigen Tochter auf dem Arm, vollkommen verstört, weil ihre Mama plötzlich ganz anders war. 15 Jahre hatte ich mich da vorbereitet und nach 15 Monaten war alles zu Ende. Mir war, als wäre ich gegen eine Wand gelaufen. Aber wisst ihr, und das möchte ich an dieser Stelle auch sehr deutlich sagen, der Jesus, der so verrückte Wege mit uns geht, der kümmert sich uns auch für uns, um uns, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Damals, dem Jahr, als wir zurückkamen, da war es die Jahreslosung: Es ist Gottes Güte, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende und seine Treue ist groß. Klagelieder 3. Und das stimmt. Und dann wurden wir auch auf ganz wunderbare Weise ins Heimatteam einer Mission berufen. OMF heißt die, damals noch ÜMG. Und ich durfte jeden Sonntag in einer anderen Gemeinde zum Thema Mission predigen. Das hat mein Leben bereichert, meinen Horizont enorm erweitert. Die verschiedenen Gemeinden und Menschen in all den ganz unterschiedlichen Facetten zu erleben. Die Begleitung von Missionaren, Reisen nach Asien, Bewerbungsgespräche mit Missionarskandidaten, Mitarbeit in internationalen Gremien. Was für ein Vorrecht für mich. Ich werde auch das Gespräch mit einem Pastor in einem dieser sogenannten kreativen Länder Asiens nie vergessen. Er hat mir berichtet, dass in den letzten Jahren 60 seiner Kollegen umgebracht worden waren. Und auf die Frage, was ihn noch in diesem Land hält, da hat er gesagt: Weißt du, das Evangelium von Jesus verändert Menschen und ganze Landstriche. Und deshalb mache ich weiter. Kann man lesen in manchen Berichten, aber wenn man das selber so erzählt bekommt und diesen Menschen begegnet, die in aller Treue und unter größten Schwierigkeiten ihren Dienst tun, was für ein Vorrecht. Doch bedingt durch meinen Dienst verbrachte ich die meiste Zeit eben mit frommen Leuten und in frommen Gemeinden. Und irgendwann dachte ich, hat Jesus mich nicht in die Mission berufen. Ich muss doch zu den Heiden. Und dann die Entscheidung, wenn nicht in Afrika, dann eben in meinem schwäbischen Dorf. Und jetzt kommt das Negativbeispiel. So begann ich dann regelmäßig in unserem Dorf fromme Verteilblätter in Briefkästen zu werfen. Ich finde das Verteilen von christlichen Traktaten bis heute noch gut. Ein Freund von mir kam sogar zum Glauben, weil er ein Traktat auf der Straße gefunden hat, hat es gelesen und es hat ihn so berührt, dass er sich bekehrt hat. Nur ich dachte damals, ich müsse unser Dorf bekehren. Und ich weiß noch gut, eines Tages stand ich vor der Haustür oder war gerade am Gehen und da kam eine Frau zu uns, die mit uns reden wollte, weil Gott in ihrem Herzen gewirkt hatte. Aber ich sagte, ich muss weiter, ich muss Heiden bekehren, ich habe keine Zeit für dich. Wie leid tut mir das heute, weil ich gar nicht kapierte, dass Gott ja um mich herum am Wirken war. Doch in dieser Zeit erklärte mir Jesus durch das Lesen eines Buches, dass Gott handelt und dass mein Job nur ist, die Liebesbeziehung zu ihm zu pflegen, um mich dann ganz natürlich in seinem Handeln einklinken zu können. Ich war früher oft manchmal richtig frustriert, wenn ich die Berichte von missionarischen Christen hörte und las. Einer erzählte mir mal oder Werner predigt, dass auf einer Flugreise sich der Pilot bei ihm bekehrte und anschließend der Taxifahrer. Und wenn ich fliege, ich sehe nicht mal den Piloten. Aber ich fahre immer wieder mit der Eisenbahn. Und da erlebe ich Ähnliches. So, das Abteil ist geschlossen und ich bete, Herr, du hast sie mir in meine Hand gegeben. Da geht jetzt keiner raus. Aber dann weiß ich oft nicht weiter, was ich sagen soll. Der eine liest, der andere redet mit dem anderen, der andere schläft. Ich weiß, wie man in Kirchen predigt, aber wie im Zugabteil. Und dann habe ich eben das irgendwann mal verstanden. Ich musste ja gar nicht bekehren, sondern, und das bete ich seither, wenn ich es nicht vergesse, ich bete, Jesus, ich sitze hier. Und wenn du am Handeln bist oder irgendwas tun willst, ich stehe dir zur Verfügung. Und da passieren manchmal die erstaunlichsten Dinge, da könnte ich jetzt auch lang davon reden. Nur ein Beispiel. Einmal bete ich gerade, sage wahrscheinlich gerade Amen, dann der neben mir holt eine Flasche Bier und stellt sie da auf den Tisch. Und dann holt er ein Buch raus, beginnt zu lesen, ich schiel rüber, das ist eine Bibel. Und dann sage ich nur, oh, Bier und Bibel, das ist ja jetzt auch eine interessante Kombination. Und dann geht er auf Verteidigungsmodus und sagt, ja, aber wissen Sie, dieses Buch, das hat die europäische Kultur geprägt. Und es ist wichtig, dass wir das auch lesen und verstehen. Selbst in unsere Gesetze sind durch dieses Buch beeinflusst und so weiter und so weiter. Und er redet und will mich überzeugen, dass es richtig ist, in der Bibel zu lesen. Und ich sage, ja, machen Sie das schon lang? Er sagt, nee, erst kürzlich, ich bin schon Seite 208, 5. Mose und so. Und ich merke, ich sitze neben einem, der zum ersten Mal oder seit ein paar Tagen in der Bibel liest. Und wir bekommen ein super Gespräch miteinander. Und ich konnte ihm hinterher noch eine Gemeinde empfehlen. So ist es, wenn Gott am Wirken ist. Dann macht er es und wir stehen ihm nur zur Verfügung.
Was war mit dem Bier?
Das hat er auch dazu getrunken. Da möchte ich aber jetzt keine theologische Gesetzmäßigkeit ableiten. Noch einmal, wir müssen uns im Dienst für Gott nicht produzieren, sondern dürfen uns auf ihn ausrichten, der uns liebt und durch sein Wort zu uns redet und uns zeigt, was wir tun. Und auch beim Bibellesen, da geht es ja nicht um fromme Leistung, sondern um die gespannte Erfahrung, was Gott mir sagen will, wie er mich beschenken will. Und ich möchte euch ermutigen, dass jeder seinen Weg findet, Gottes Wort, sich mit Gottes Wort zu beschäftigen und Gott reden zu lassen. Mir hilft es, immer wieder ein paar Tage auszusteigen und mich in einem Haus der Stille oder sowas Ähnlichem mit Angeboten zur Besinnung und christlicher Meditation zurückzuziehen. Das hat meist weitreichende Auswirkungen bei mir. So richtete sich auch unser Blick nach Brandenburg, nach dem Dienst in Afrika und unter den 20 Jahren mit der unter Asiaten arbeitenden UMG. 2014 fand ich im Internet ein evangelisches Kloster auf Zeit. Und so kam ich zum ersten Mal in meinem Leben in ein brandenburgerisches Dorf. Ich war schon oft in Ostdeutschland, an verschiedenen Orten, aber zum ersten Mal 2014 in so einem kleinen Dorf. Und ich spüre heute noch die depressive Stimmung, die irgendwie dort war. Das hat mich bewegt. Der leere Blick der Menschen schon. Und dann manche zerfallene Häuser und wie es da zuging, das hat sich mir schwer auf die Seele gelegt. Und es hat mich bewegt zu hören, dass in manchen Orten in Brandenburg weniger als 10% der Bevölkerung einer christlichen Kirche angehören. Fast wie in Asien. In Kenia, so habe ich mal gelesen, besuchen sonntags 49% der Bevölkerung einen christlichen Gottesdienst. Da gibt es immer noch viel zu tun. Aber in Brandenburg, da haben rund 90% der Bevölkerung keine Ahnung von dem Gott, der sie so unendlich liebt. Und dann kam mir irgendwie der Gedanke, wow, jetzt bist du 20 Jahre, vielleicht ist das eine magische Zahl, nee, glaube ich nicht, aber bei mir waren es auch 20 Jahre jetzt in diesem Dienst mit der OMF. Vielleicht ist es ja jetzt wirklich dran, dass ich mich nochmal aufmache in eine andere Kultur, das, was ich 20 Jahre Leute versucht habe zu ermutigen, zu tun. Ich sagte damals, oh, ich habe ja gar keine Ahnung von Brandenburg. Ich weiß gar nichts in diesem Haus der Stille. Dann griff ich nicht zum Lexikon, sondern fragte den Freund Google zum Stichwort Brandenburg Kirche und dachte, da kommt auch dann sicher irgendwas Sinnvolles. Aber Google leitete mich zu dem Stichwort gleich weiter zu Schwester eBay. Und da las ich dann katholische Kirche in Brandenburg an der Havel zu versteigern. Also was? In unserem Land, ich wusste, dass es in England gibt, aber in unserem Land werden christliche Kirchen auf eBay versteigert. Mir kamen da fast die Tränen. 130.000 Euro, 1.000 Quadratmeter Samtgemeinde Haus. Ich kam wieder heim, meine liebe Frau sagte, und, wie war's? Und ich antwortete mit einer Gegenfrage und sagte ganz schlicht, Schatz, was hältst du davon? Ziehen wir nach Brandenburg, kaufen eine katholische Kirche, um den Atheisten dort von Jesus zu erzählen. Kurze Pause, dann viele freundliche Worte, das ist so üblich für meine Frau, aber dann konnte ich doch das zusammenfassen und später sagt es auch, niemals kaufen wir eine katholische Kirche. So verrückt können wir doch nicht sein. Ich schloss daraus, Gott scheint nicht am Wirken hier zu sein. Aber irgendwie war da wie so ein Dorn bei uns gesetzt. Und wir haben überlegt, kann es sein, dass Gott vielleicht tatsächlich noch mal was von uns vorhat? Und er möchte, dass wir dieses Vertrauen in ihn einüben. Im Sommer 2014 entschlossen wir uns dann, verschiedene missionarische Projekte in Ostdeutschland anzuschauen. Und es war cool. Die kreativen Christen dort haben uns fasziniert. Und dann auf der Heimreise für den letzten Tag schlug ich meiner Frau vor, wir kommen da zufällig in Brandenburg an der Havel vorbei, könnten wir doch noch eine katholische Kirche einfach so mal anschauen. Und sie sagte zu, der katholische Priester dort öffnete die Pforte und fragte gleich sehr direkt, und zu welchem Zweck möchten Sie denn die Kirche kaufen? Nee, wir wollen keine katholische Kirche kaufen, aber es hat uns halt doch bewegt, aber wir sind Christen, wir haben Jesus Christus lieb, sind Nachfolger von ihm und das beschäftigt uns und wir wollten einfach da mal. Dann sagt der Priester, oh, dann überlegen Sie mal, ob der da oben etwas mit Ihnen vorhat. Und dann kamen wir in ein super Gespräch. Glaubensgespräch mit diesem Priester. Ich muss ehrlich sagen, es war das erste Mal, dass ich jetzt mit einem katholischen Priester so intensiv geredet habe. Und es war so cool, dass ich zum Schluss sagte, können wir noch zusammen beten? Ich wusste nicht genau, was da passiert. Ich dachte, vielleicht holt er jetzt ein Gebetsbuch raus oder irgend sowas. Aber ich sagte, ja, gerne, lass uns beten mit dem Blick zu Christus am Kreuz. Und dann haben wir da miteinander gebetet, zu dritt in dieser katholischen Kirche. Und hinterher sagt meine Frau, da war Jesus mitten unter uns. Und dann sagt sie, Hans-Martin, wir gehen nach Brandenburg. Aber in die katholische Kirche gab's, da habe ich auch nichts dagegen. Damals in dem Kloster habe ich mir aufgeschrieben, was muss Gott tun, dass ich weiß, dass noch mal was anderes für uns dran ist. Und der erste Satz war, er muss meine Frau Beate überzeugen. Und er hat es gemacht. Verrückt. Hätte ich nie für möglich gehalten. Wir waren dort dann und sagen, ja, jetzt waren wir 2 Stunden in Brandenburg, auch hier. Ich war, glaube ich, auch nicht gut in Erdkunde. Ich wusste gar nicht vor 3 Jahren, dass es eine Stadt gibt mit 70.000 Einwohnern, die Brandenburg heißt. Ich dachte, es wäre nur ein Bundesland. Ich sage, ja, wir müssen da wieder zurück. Und die nächste Möglichkeit, fuhren wir da wieder hin, haben uns eine Ferienwohnung genommen in so einem Plattenbausiedlung und morgens gebetet, wie die alten Missionare, Herr Jesus, wir gehen jetzt aus dem Haus, wir kennen keinen einzigen Menschen in der Stadt, lenke du unsere Schritte und Blicke, wir gehen in deinem Namen. Wir gingen los, ich sage, komm, meine Frau, gehen wir Richtung Stadtmitte, trinken wir einen Kaffee. Meine Frau sagt, nee, komm, gehen wir Richtung katholische Kirche in dem Ortsteil. Liefen dahin und dann steht da ein Mann und fragt, ja, was wollen Sie hier? Manche haben uns gesagt, ja, die in Brandenburg, da müsst ihr aufpassen, die reden nicht so viel. Aber wir werden auf offener Straße angesprochen, was wir hier wollen. Später hat sich herausgestellt, es war der ehemalige Küster, Mesner von der Kirche. Mit dem kam man ins Gespräch und er sagt, ach, wissen Sie, früher waren bei uns immer die katholischen Patre. Die haben mit uns in der Bibel gelesen. Aber jetzt liest niemand mehr mit uns in der Bibel. Ach, bitte, kommen Sie doch zu uns, um mit uns in der Bibel zu lesen. Wissen Sie, hier wohnen Tausende von Menschen, die wissen nicht, wie sie leben sollen, wozu sie leben sollen. Kommen Sie doch zu uns. Verrückt, oder? Ich weiß nicht, wer von euch jemals jemand angesprochen wurde dass auf der Straße, dass man zum Bibellesen kommt. Ich habe das noch nie gehört. Und damals sagten wir, jetzt können wir nicht mehr heimgehen und zur Tagesordnung übergehen. Weil jetzt ist doch Gott am Wirken. Ich schrieb dann dem Priester wieder und ab Dezember 14 haben wir dann unseren Freunden erklärt, dass uns das beschäftigt, gebetet, dass die für uns beten, dass Gott es weiter bestätigt oder zeigt, dass wir verrückt sind und damit aufhören. Und dann im Dezember, innerhalb einer Woche, sind 2 Dinge passiert. Ich lese die E-Mail des Priesters und er schreibt, ja, Kirchengemeinderat hat getagt, ihr bekommt die Kirche für 60.000 Euro und wenn ihr mir 10.000 Euro gebt, dann könnt ihr die Kirche bekommen und den Rest gebt ihr mir einfach, wenn ihr habt. Selben Woche kommt eine Freundin, gemeinsames Gebet, wir erzählen. Und sie sagt, ohne dass wir das vom Priester erzählt haben, Gott hat zu mir geredet, ich soll Geld spenden, ihr bekommt von mir 10.000 Euro für das Projekt. Bei der letzten Jumiko 2014 war hier der offizielle Start des Jubiläumsjahr 150 Jahre Hudson-Taylor China-Inlandmission. Und ich habe das Buch auch gelesen und auch von den Vätern und Müttern des Glaubens, die immer genau die Geldsumme bekamen, die sie brauchten. Und ich dachte, naja, das sind halt irgendwie besondere Geschichten vor 100 Jahren. Aber das passiert heute noch. Gott hat sich nicht verändert. Er ist am Handeln in unserem Umfeld, in unserem Leben. Und wir dürfen einfach gespannt sein und schauen. Und wenn er dann handelt, dann wird es, denke ich, so deutlich, dass wir an vielen Stellen gar nicht anders können, als ihm zu folgen und mit ihm weiterzugehen. Beim Nachdenken über unsere Zukunft wurde uns klar, dass wir dieses Jahr 2016 brauchen, um für unsere um uns für unsere Aufgabe in Brandenburg vorzubereiten. Wir müssen noch lernen, wie die Menschen dort denken, wie sie sprechen, schon wieder Sprachkurs, und wo sich Anknüpfungspunkte fürs Evangelium finden. Wir suchen weiter, oder wir wissen, dass wir ein Team brauchen. Wir möchten nicht alleine dort hinzuziehen. Wir brauchen Leute, die mit uns nach Brandenburg gehen, dort leben und arbeiten. Das ist die Aufgabe für mich in diesem Jahr. Dann war die Frage, ich hatte gekündigt, von was lebe ich 2016? Ich dachte, naja, kann ja auch mal was Kreatives machen. Vielleicht arbeite ich ja auch als Tankwart oder als Bademeister oder meine Frau ist Tagesmutter. Ich dachte, vielleicht könnt ihr ein Kind mehr aufnehmen und ich kann dann zum Babywickeln angestellt werden oder sonst irgendetwas. Und dann im Oktober treffe ich aus heiterem Himmel meinen früheren Chef bei CFI und er sagt, was machst du so? Ich erzähle kurz und er sagt, vielleicht habe ich gerade für dich gebetet. Und er lädt mich ein, er ist der Vorsitzende am BSK, Bibelstudienkolleg in Ostfildern. Ich weiß nicht, ob das manche von euch kennen, da kann man dual studieren, sehr flexibel, da müsst ihr euch unbedingt anschauen. Und er sagt, ja, da braucht es jemanden, der den Direktor entlastet. Das wäre doch ein Teilzeitjob für dich. Vorgestern hatte ich meinen ersten Arbeitstag. Gott ist am Wirken. Er beruft und er versorgt sogar. Über unser Planen und Verstehen. Und jetzt verkaufe ich nicht Diesel oder Benzin und putze auch keine Kinderpopos, sondern bin mit einem hochmotivierten Team junger Christen unterwegs. Noch einmal, Gott ist am Werk. Er handelt. Und wir schauen, wo er aktiv ist und bringen uns dann zu seiner Ehre fröhlich ein. Das gilt auch für euch. Den Platz, an dem Gott euch gestellt hat. Ich möchte euch ermutigen, diese Frage zu stellen, betend. Jesus, Gott, wo bist du am Handeln? Und dann wird es euch zeigen. Und dann beginnt ein spannendes Abenteuer. Wie gesagt, für uns jetzt das große Anliegen, ein Team zu finden, das mit uns dorthin zieht. Wir fänden es cool, wenn es Leute wären, die sich dort dann in der Stadt eine Arbeitsstelle suchen. Da gibt es ein großes Krankenhaus, vielleicht irgendjemand mit einem medizinischen Beruf. Es gibt auch eine Zweigstelle der deutschen Rentenbehörde, wo es Arbeitsstellen gibt oder sonst irgendwo. 2/3 aller Kleinkinder der Stadt wachsen ohne Väter auf. Das ist ein großes Problem. Viele Alleinerziehende, 2/3 aller Kinder mit nur einem Elternteil. Viele Mütter sind noch nicht mal erwachsen. Und wir fragen uns, ob wir an dieser Stelle den Menschen dienen könnten. Wir bräuchten auch Musiker, die mit uns ziehen, oder Christen mit irgendeinem anderen Begabungen. Ich habe extra einen Flyer gemacht für den heutigen Tag. Wer sich informieren möchte, darf gern auf mich zukommen. Vielleicht ist dein Dienst aber irgendwo anders, vielleicht in Afrika, vielleicht in Asien. Ich möchte auch hier nochmal deutlich sagen, in Asien gibt es ja die offenen Länder, in denen man ein Visum bekommt als Missionar, Länder wie Japan, Taiwan, Thailand, Kambodscha und so weiter. Und dann gibt es auch die Länder, die die kreativen Länder genannt werden, wo man sich überlegen muss, wie man da ein Visum bekommt. China, Myanmar, Laos und so weiter. Indonesien mit den über 200 Millionen Muslimen. Da braucht man vor allem Leute mit einem Hochschulabschluss, ganz gleich in welchem Fachgebiet. Vielleicht ist auch für dich der erste Schritt mit einem Kurzeinsatz ins Ausland, als Kurzzeiteinsatz ins Ausland zu gehen und dort zu erfahren, wie Gott handelt und zu sehen und ob Gott dich einmal in einem geistlichen Dienst dort gebrauchen will. Ich möchte dich einladen, auch jetzt nach dieser Einheit noch mit den Leuten an den Ständen ins Gespräch zu kommen und so auf Gottes Reden zu hören. Merkwürdigerweise melden sich in der Mission viele junge Frauen, die bereit sind, loszugehen. Die Frage, die mich immer bewegt, gibt es eigentlich auch noch Männer, die auf Gottes Stimme hören und bereit sind, mutige Schritte zu gehen? Ich möchte euch entlassen in diesen Tag mit der Frage, die Gott zu Zeiten des Jesajas stellte. Da hat er gespürt, ich will, oder Gott sagte, ich will nochmal handeln in dieser Generation. Und Gott sagte, wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein? Und mit dieser Frage Gottes möchte ich mich von euch verabschieden. Gott sagt, wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein?